Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon angekündigt, wir machen weiter in unserer Reihe durch den Titusbrief und wir hören Gottes lebendiges Wort aus Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Ich lese aber nochmal ab Vers 1 des Kapitels. Titus Kapitel 2, ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. In gleicher Weise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Und jetzt der Abschnitt für heute. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und nicht genau den Zielort kennst, dann brauchst du neben vielem anderen zwei Dinge. Du brauchst genug Benzin und du brauchst ein gutes Navi. Fehlt eins von beiden, hast du ein Problem. Ich habe schon mehrfach diese Erfahrung gemacht. Ich habe vor einigen Jahren in Osnabrück gepredigt und schon als ich dort zum Predigen ankam, war mein Tank fast leer. Und nach dem Gottesdienst bin ich ganz entspannt losgefahren und irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich jetzt nicht bald tanke, dann wird es wirklich knapp. Also bin ich bei der nächsten Abfahrt rausgefahren. Das Problem war, es war mitten im ländlichen Nirgendwo im Münsterland. Und ich habe dann in meinem Navi Tankstelle eingegeben und bin nacheinander zu drei verschiedenen Tankstellen gefahren. Und da es schon abends war und zu dem Sonntag, waren die alle zu. Irgendwann habe ich die Panik gekriegt. Ich habe dann angerufen bei verschiedenen Tankstellen, die in der Nähe waren, und gefragt, ob sie offen haben. Und bin dann zu der Tankstelle gefahren, die mir dann gesagt hat, ja, wir haben offen. Und ich war mir auf dem Weg wirklich nicht mehr sicher, ob ich es packen würde. Aber ich habe es geschafft und ich glaube, ich hätte nicht viel weiter fahren dürfen. Ich glaube, es war sehr knapp. Das habe ich damals gelernt, das beste Navi hilft mir nichts, wenn ich kein Benzin mehr habe. Vor ein paar Wochen war ich in Tübingen zum Predigen und ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht. Ich war auf dem Weg zu meinem Übernachtungsplatz, ich war noch nie da gewesen, ich wusste nicht genau, wo das ist. Und mein Handy war mein Navi. Und mein Handy war fast leer. Es hat angezeigt, du hast noch 1%. Und ich hatte aber noch so ungefähr 5 Kilometer. Und ich wusste, wenn jetzt das Handy ausgeht, habe ich nicht nur kein Navi mehr, ich kann auch niemanden mehr anrufen. Also bin ich weitergefahren und habe die ganze Zeit gehofft, dass dieser 1% noch hält. Und schließlich habe ich auf dem Navi gesehen, wo das Ziel ist. 200 Meter vor dem Ziel. Und da ist das Handy ausgegangen. Also habe ich es geschafft. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, genug Benzin hilft dir nicht, wenn du kein Navi hast und nicht weißt, wo genau dein Ziel ist. Und in beiden Situationen bin ich Gott sehr dankbar für seine Gnade, obwohl ich so mangelhaft vorgesorgt habe. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. sondern es geht mir darum, dass ein Navi ohne Benzin wertlos ist und dass Benzin ohne ein Navi wertlos ist. Zumindest wenn man das Ziel nicht kennt. Was für eine Autofahrt gilt, gilt noch viel mehr für unser Leben als Christen. Wir brauchen sowohl im geistlichen Sinn ein Navigationsgerät als auch geistlichen Kraftstoff. Eins ohne das andere lässt uns in unserem Leben entweder orientierungslos oder kraftlos zurück. Und in Titus Kapitel 2, in den ersten 10 Versen, die wir heute auch nochmal gelesen haben, da gibt uns das Wort Gottes ein solches geistliches Navi mit auf den Weg. Ja, wir lesen dort für verschiedene Gruppen in der Gemeinde, wie sie leben sollen. Den älteren Männern und den jüngeren Männern, sagt es Paulus, er sagt es den älteren Frauen und den jüngeren Frauen, sagt es Titus selbst, wie er leben soll, und er sagt es den Sklaven in der Gemeinde. Sie alle erfahren, was sie zu tun haben. Sie alle erfahren, wohin die Reise geht. Das geistliche Navi in unserem Leben sind Gottes Gebote, seine Anordnungen. Wir können auch sagen, die Imperative, die Befehle. Sie zeigen uns, wo lang wir auf der Reise in unsere ewige Heimat unterwegs sein sollen. Aber wie wir gesehen haben, ein Navi ohne Benzin ist wertlos. Und deswegen schenkt uns Gottes Wort direkt im Anschluss also in unserem Predigtabschnitt heute, den geistlichen Kraftstoff, den wir brauchen. Es ist kein Zaubertrank, den uns die Bibel gibt. Es ist keine religiöse Übung. Es sind keine religiösen Anstrengungen. Nein, es ist das Evangelium, die Zusagen Gottes. Das, was Jesus für uns getan hat und ohne uns getan hat und tun wird. Ja, sind wir ohne Gebote und Anweisungen, also ohne geistliches Navi, sind wir orientierungslos. Wir wissen nicht, wo unser Leben hingeht. Wir brauchen tatsächlich Anweisungen. Wir brauchen, dass uns jemand sagt, wo wir lang gehen sollen, was wir nicht tun sollen, worauf wir achten sollen und so weiter. Wir brauchen die ersten 10 Verse von Titus Kapitel 2, um zu wissen, wie können wir zum Beispiel in der Gemeinde zusammen leben. Aber in diesen Geboten liegt kein Fünkchen Kraft. Kein Fünkchen Kraft, sie auch zu befolgen. Das Navi bringt uns keinen Zentimeter voran. Dafür brauchen wir das Evangelium, den Kraftstoff. Oder wie Paulus es hier in unseren Versen nennt, die Gnade Gottes. Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Paulus spricht davon, dass die Gnade bereits erschienen ist. Und er meint damit, als Jesus das erste Mal als Kind im Stall von Bethlehem in diese Welt kam. Da ist uns die Gnade Gottes erschienen. Aber nicht nur das, sondern diese Gnade wird auch ein zweites Mal erscheinen. Und zwar, wenn Jesus ein zweites Mal in diese Welt kommen wird, in Zukunft, in Macht und Herrlichkeit. Und diesmal nicht als hilfloses, schreiendes Baby in Windeln, sondern als richtender Kriegerkönig auf einem prächtigen Pferd. Und auch davon spricht Paulus in unserem Abschnitt, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir haben hier also in diesem Abschnitt zweimal die Gnade Gottes, die erscheint. Einmal in der Vergangenheit, Vers 11, Stichwort Bethlehem, und einmal in der Zukunft, Vers 13, Stichwort jüngstes Gericht. Gottes Wort erklärt uns also Gottes Gnade hier anhand von zwei Erscheinungen, von doppelter Gnade. Doppelte Gnade, die uns erschienen ist und erscheinen wird. Und Gottes Wort zeigt uns dann, wie diese doppelte Gnade der Kraftstoff ist für unser Leben als Nachfolger Gottes. Ein Thema für heute lautet, wie doppelte Gnade dich zu Gott zieht. Wir wollen uns drei Wechsel anschauen, wie Gottes Gnade das tut. Erstens, die Gnade Gottes schenkt einen Richtungswechsel in deinem Leben. Zweitens, sie schenkt einen Blickwechsel in deinem Leben. Und drittens, sie schenkt einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Wie doppelte Gnade dich zu Gott zieht, sie tut das durch einen Richtungswechsel, einen Blickwechsel und einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Wenn Gott uns durch Jesus Gnade schenkt, dann ist es nicht einfach ein Geschenk, wo wir sagen sollen, super Geschenk, darüber freue ich mich jetzt. Sondern es ist viel mehr als das. Es ist natürlich in erster Linie ein Geschenk. Ja, Gott sagt dir in seiner Gnade, du darfst ewig leben. Du darfst Kind Gottes sein. Du bist frei von dem Todesurteil über dein Leben. Und das, obwohl du es nicht verdient hast. Wobei, du hast es nicht nur nicht verdient, du hast sogar eigentlich das genaue Gegenteil verdient. Ja, das bedeutet Gnade. Du bekommst das genaue Gegenteil von dem, was du eigentlich verdient hast. Und darüber sollst du dich freuen, von ganzem Herzen. Aber nicht nur das, sondern Gott möchte, dass diese Gnade, die dir erschienen ist, dass sie Auswirkungen hat auf dein Leben. Dass sie der Kraftstoff deines Lebens wird. Und das zeigt uns gleich das erste Wort. Ja, Vers 11, wenn ihr nochmal reinschaut, beginnt mit einem Denn. Ja, Verse 1 bis 10 waren ja Anweisungen für alle möglichen Gruppen in der Gemeinde. Gebote, das Navi sozusagen. Und jetzt kommt die Begründung, warum man so leben soll. Ja, warum es denn überhaupt nur möglich ist, so zu leben, wie wir es in den ersten 10 Versen lesen. Und diese Begründung beginnt mit einem Denn. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Dann fügt Paulus hinzu, dass diese Gnade heilbringend für alle Menschen ist. Ja? Das ist, wenn wir das so lesen, erstmal verwirrend. Steht hier, dass alle Menschen errettet werden? Dass alle Menschen das Heil gebracht bekommen? Tatsächlich könnten wir das denken, wenn wir nur diesen Abschnitt in der Bibel hätten. Aber weißt du, der Rest des Neuen Testaments, der widerspricht dem sehr deutlich. Der Rest des Neuen Testaments, die gesamte Botschaft der Bibel lautet, nicht jeder wird gerettet. Nur der wird gerettet, der auch tatsächlich an Jesus Christus glaubt. Aber was meint Paulus dann mit heilbringend für alle Menschen? Alle Menschen, das bedeutet nicht unbedingt jeder Einzelne. Stellt euch mal vor, heute wäre ein Gast bei uns im Gottesdienst. Und er würde so mitkriegen, dass wir letzte Woche auf Gemeindefreizeit waren und er würde nach dem Gottesdienst so zu euch kommen und euch fragen, ich habe gehört, ihr wart auf Gemeindefreizeit? Waren denn alle Leute mit auf Gemeindefreizeit? Uns ist dann völlig klar, was dieser Gast mit seiner Frage meint, ist alle Leute in der Gemeinde. Seine Frage richtet sich nicht in die Richtung, waren denn 8 Milliarden Leute alle auf der ganzen Welt mit auf Gemeindefreizeit, sondern er spricht über die Gruppe, wo er gerade unterwegs ist. Waren alle mit? Alle gemeint ist aus der Gemeinde. Und ähnlich ist es hier in diesem Abschnitt. Das alle bezieht sich nicht auf alle Menschen auf der ganzen Welt, sondern es bezieht sich konkret auf die Menschen bzw. die Gruppen von Menschen, die Paulus in den Versen vorher erwähnt hatte. Versen 1 bis 10. Männer und Frauen, Alte und Junge, Freie und sogar Sklaven. Für alle diese Gruppen ist die Gnade Gottes erschienen. Ja, oder Kapitel 1. Titus war ja nach Kreta gesandt worden. Dort verkündigte er das Evangelium. In Kreta in der Gemeinde waren ganz natürlicherweise ganz viele Kreter. Und über die sagt Paulus in Kapitel 1, die Kreter sind Lügner, böse Menschen, faule Bäuche. Und hier in Kapitel 2 sagt jetzt aber Paulus, die Gnade Gottes ist auch für solche Menschen heilbringend erschienen. Nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden. Nicht nur für Menschen mit einem total vorbildlichen Lebenslauf, sondern auch Menschen mit einem Lebenslauf zum Haare raufen. Nicht nur irgendwie religiös Veranlagte, die sowieso irgend so eine spirituelle Antenne haben, sondern auch für Skeptiker. Die Gnade Gottes macht vor keiner Landesgrenze, vor keiner gesellschaftlichen Schicht, vor keiner Vergangenheit und vor keinem Geldbeutel oder vor keinem nicht vorhandenen Geldbeutel halt. Die Gnade Gottes überwindet alle Grenzen. Und das meint Paulus hier, wenn er davon spricht, dass die Gnade Gottes heilbringend ist für alle Menschen, für alle Arten von Menschen. Die Gnade Gottes bleibt eben nicht dabei stehen, einfach nur ein Geschenk für alle Arten von Menschen zu sein. Nein, sie ist der Kraftstoff für das neue Leben. Für das neue Leben, was man durch die Gnade bekommen hat, ist jetzt die Gnade auch weiterhin der Kraftstoff, um weiterzugehen. Und das Erste, was diese Gnade bewirkt, ist eine neue Ausrichtung in deinem Leben. Ein erster Punkt, die Gnade schenkt einen Richtungswechsel in deinem Leben und das ist Vers 12. Ich lese ihn nochmal. Und heißt es, sie, also die Gnade, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Satz gehört habt. Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Das Typische an diesem Satz ist, er stimmt und er stimmt nicht. Er stimmt, weil wir nichts dazu beitragen, dass wir gerettet werden. Wir qualifizieren uns nicht durch irgendetwas, was wir tun. Aber ich glaube, dass der Satz auch problematisch ist. Christen sind nämlich sehr wohl Menschen, bei denen etwas anders ist als bei Nichtchristen. Sie haben nämlich tatsächlich eine neue Richtung in ihrem Leben. Ja, Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht zu Gott gehören, die laufen vor Gott weg und hin zur Sünde. Bei uns Christen ist es genau andersrum. Wir laufen von der Sünde weg hin zu Gott. Ja, das ist ein radikaler Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Und diesen Unterschied macht Vers 12 sehr deutlich. Christen sind Menschen, sagt Vers 12, die durch Gottes Gnade vor zwei Dingen weglaufen und zu drei Dingen hinlaufen. Sie laufen vor zwei Dingen weg, denen sie bisher in ihrem Leben nachgelaufen sind. Vor denen laufen sie jetzt weg. Und sie laufen zu drei Dingen hin, vor denen sie früher weggelaufen sind. Nochmal Vers 12. Sieh, die Gnade nimmt uns in Zucht, damit wir Gottlosigkeit und weltliche Begierden verleugnen. Davor laufen wir weg. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Christen laufen weg vor Gottlosigkeit und weltlichen Begierden. Und es ist so, dass Menschen, die Gott nicht kennen, nach diesen beiden Prinzipien leben. Ja, vielleicht leugnen sie nicht, dass es Gott gibt. Aber sie leben so, als würde es sie nicht geben. Ihr Leben ist im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Und weil sie Gott nicht kennen, deswegen suchen sie ihr Glück und ihre Erfüllung in irgendwelchen anderen Dingen in dieser Welt zu finden. Sie wollen ihre Sehnsucht nach wirklichem Leben irgendwo stillen. Was können diese weltlichen Begierden sein, von denen Paulus hier schreibt? Es kann alles Mögliche sein. Es kann dein Aussehen sein, dein Ansehen. Es kann zu viel Alkohol sein, Sex und oder Pornografie. Es kann gutes Essen sein, die Familie, Beziehungen, Geld, Reisen, Medien, Unterhaltung. Alles Mögliche kann unter diese weltlichen Begierden fallen. Bei dieser Liste ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass manche von diesen Dingen, die ich erwähnt habe, an sich falsch sind. Andere Dinge sind überhaupt nicht falsch, sondern sehr, sehr gut. Aber was diese Dinge alle gemeinsam haben, sie werden falsch, wenn sie ohne Gott gelebt werden. Oder wenn sie dann sogar an die Stelle Gottes gesetzt werden. Weil man Gott nicht kennt, setzt man irgendetwas von diesen Dingen an die Stelle Gottes. Und dann werden diese Dinge zu Götzen. Christen laufen vor der Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden weg. Sie laufen diesen Dingen nicht mehr hinterher. Und andersherum laufen sie jetzt aber drei anderen Dingen hinterher, für die sie sich früher nie interessiert hätten. Sie leben, schreibt Paulus, besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Das Schöne an diesen drei Begriffen ist, diese drei Begriffe beschreiben die Beziehungen, in denen wir in dieser Welt leben. Und damit beschreiben sie auch die Beziehungen, in denen wir so leben sollen, wie es Gott gefällt. Das erste Wort ist besonnen. Besonnen bezieht sich auf deine Beziehung zu dir selbst. Die Frage ist, habe ich mich selbst unter Kontrolle? Habe ich mein Leben im Griff? Das ist spannend. Gerade dieses Wort besonnen taucht wieder und wieder und wieder im Titusbrief auf. Wenn es eine Anforderung gibt, die Titus gibt, die zentral ist, dann ist es, sei besonnen. Setze in deinem Leben die richtigen Prioritäten im Umgang mit dir selbst. Ja, lass dich nicht von deinen Lüsten oder deinen Emotionen oder deinen Sorgen leiten, sondern sei besonnen. Das Zweite, gerecht. Und das bezieht sich jetzt nicht auf die Beziehung zu mir selbst, sondern zu meinem Nächsten. Wie gehe ich mit den anderen um? Mit den anderen, die Gott in mein Leben gestellt hat. In der Familie, in Beziehungen, auf der Arbeit, im Verein, in der Schule, in der Uni. Spiegel ich im Umgang mit diesen Dingen die Gerechtigkeit Gottes wider? Und das Dritte, was Paulus hier schreibt, ist gottesfürchtig. Und das ist das genaue Gegenteil von der Gottlosigkeit, die im selben Vers weiter vorne vorkommt. Und hier geht es eben jetzt nicht um die Beziehung zu mir selbst, auch nicht die zu meinem Nächsten, sondern die Beziehung zu Gott. Auch diese Beziehung ist neu. Es bedeutet jetzt, so zu leben, dass ich Gott in allen Bereichen meines Lebens auf dem Schirm habe. Wie wir es letzte Woche zum Beispiel auf der Gemeindefreizeit gehört haben, eben nicht praktisch als Atheist zu leben, sondern in dem Bewusstsein, Gott gibt es und er ist jetzt, in jedem Moment meines Lebens, in jedem Bereich meines Lebens ist Gott tatsächlich da. Es gibt zwei Dinge, vor denen ein Christ wegläuft, Gottlosigkeit und weltliche Begierden, und drei Dinge, wo er hinläuft. Besonnenheit im Blick auf sich selbst, Gerechtigkeit im Blick auf den Nächsten und Gottesfurcht im Blick auf Gott. Und weißt du, dieser Richtungswechsel, der ist radikal. 180 Grad. Es ist ein Kennzeichen eines Christen in der jetzigen Weltzeit, schreibt Paulus am Ende von Vers 12. Also bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Und dabei wissen wir, das Tempo, mit dem wir in die neue Richtung unterwegs sind, ist häufig nicht besonders hoch. Ich beobachte manchmal meinen Sohn, der ist jetzt 11 Wochen alt, wie er so robbt. Und letztens kam mir der Gedanke, als ich ihn habe so robben sehen, es ist so ein bisschen so wie mein geistliches Leben. Ja, er ist nicht im Vollsprint unterwegs, sondern irgendwie so kriechend. Kommt nicht besonders schnell voran. Und zweitens kommt noch dazu, er robbt dann manchmal irgendwo hin, wo er nicht unbedingt hinrobben soll. Und dann komme ich einfach, nehme ihm hinten am Bein und ziehe ihn zurück. Und ähnlich ist es mit meiner geistlichen Erfahrung. Ja, wir sprinten oft nicht in die richtige Richtung, sondern meistens eher so im Kriechmodus. Und zweitens, oft kommt eben unser alter Mensch oder die weltlichen Begierden und ziehen uns zurück. Aber obwohl wir dadurch manchmal sogar rückwärts unterwegs sind, ist unser Blick trotzdem immer noch weggerichtet von der Sünde hin zu Gott. Ja, wenn ich meinen Sohn so wegziehe, dann würdigt er mich keines Blickes, sondern guckt weiter in die Richtung, wo er eigentlich hin will. Wenn du die Gnade Gottes kennst, wenn du Christ bist, dann hat dein Leben eine neue Richtung. Und ich sage es auch mal andersrum, wenn dein Leben keine neue Richtung hat, dann bist du kein Christ. Denn die Gnade nimmt uns in Zucht. Man könnte auch übersetzen, die Gnade zieht oder erzieht uns. Das lesen wir in Vers 11, in Vers 12. Und wie macht sie das? Wenn Gott dich nämlich in seiner Gnade errettet, wenn er dich zu seinem Kind macht, dann macht er keine halben Sachen. Ja, er nimmt dir alle deine Sünden ab, er rettet dich. Aber das ist nicht alles. Es ist nicht einfach so, dass Gott aus der Ferne sagt, ich buche dir alle deine Sünden von deinem Konto ab und buche dir auf dein Konto meine Gerechtigkeit drauf. In gewisser Weise könnten wir das so beschreiben. Aber Gott tut viel mehr. Er zieht bei dir ein, durch seinen Heiligen Geist. Gott vergibt niemandem die Sünden, dem er nicht auch eine neue Richtung gibt. Gott schenkt niemandem seine Gnade, dem er nicht auch eine neue Richtung schenkt. Gott wird von niemandem der Retter, von dem er nicht auch der König über das ganze Leben wird. Oder um im Bild zu bleiben, Gott schenkt dir den Kraftstoff durch seine Gnade. Aber er tut noch etwas anderes, er übernimmt auch dein Navi. Er richtet es neu aus, er programmiert einen neuen Zielort ein. Es gibt den Kraftstoff nicht ohne den neuen Zielort. Es gibt die Gnade nicht ohne den Richtungswechsel. Das bedeutet es, dass Gottes Gnade dich in Zucht nimmt. Als Gottes Kind hat dein Leben eine neue Richtung. Aber nicht nur das, es ist nicht nur ein neuer Zielort in dein Lebensnavi einprogrammiert, sondern die Gnade richtet auch deinen Blick auf dieses neue Ziel. Das ist mein zweiter Punkt. Die Gnade schenkt einen Blickwechsel in deinem Leben. Ich lese Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Hier begegnet uns jetzt zum zweiten Mal die Gnade, die erscheint. In Vers 11 hatten wir, die Gnade ist erschienen, und jetzt in Vers 13, wie schon gesehen, die Gnade wird erscheinen, Zukunft. Jesus ist gekommen, als Baby damals, und er wird kommen als König in Herrlichkeit. Und jetzt diskutieren manche Theologen die Frage, hier in Vers 13 ist ja die Rede vom großen Gott und unserem Retter Jesus Christus. Ist hier die Rede vom Vater und vom Sohn? Oder bezieht sich der gesamte Ausdruck nur auf Jesus? Wird Jesus hier also als großer Gott und Retter bezeichnet? Nun, von der Übersetzung ist beides möglich. Es ist auch nicht entscheidend, um das hier zu verstehen. Denn der entscheidende Punkt ist, der Gott, der gekommen ist, der wird auch wiederkommen. Und es ist, wie wir gesehen haben, beides, diese doppelte Gnade, diese doppelte Erscheinung der Gnade, die uns zu Gott zieht. Paulus schreibt, dass wir die zukünftige Gnade in der Form von Hoffnung erwarten. Ja, diese zukünftige Gnade, die kennen wir ja noch nicht aus Erfahrung. Die erste Gnade kennen wir aus Erfahrung, die zukünftige noch nicht. Wir hoffen darauf, wir warten darauf. Aber die Frage ist doch häufig, warten wir wirklich darauf? Hand aufs Herz, wie viele deiner Entscheidungen in der letzten Woche hast du getroffen mit dem Gedanken im Hinterkopf, Jesus kommt eines Tages wieder und wird alles neu machen? Wie viele Entscheidungen in deinem Leben waren davon geprägt und motiviert? Bei den meisten von uns, vielleicht bei allen, eher weniger als mehr. Ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das? Es liegt daran, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommt und dass wir gleichzeitig nicht daran glauben. Wir haben eben wieder bekannt, von dort wird er, also Jesus, kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und das ist ja super schnell gesagt und bekannt hier am Sonntag. Aber die Frage ist, prägt das dein Leben auch am Montag? Je mehr du über diese Gnade nachdenkst, diese Gnade, dass Jesus in Herrlichkeit erscheinen wird, desto mehr wird das deinen Blick auf dieses Ziel richten. Wie meine ich das? Stell dir vor, du würdest heute erfahren, dass du nur noch eine Woche zu leben hast. Ja, also nächsten Sonntag um 10 Uhr morgens ist dein Leben vorbei. Was wäre mit deiner Woche anders, als du sie zurzeit planst? Vermutlich würdest du alles, was du tust, vor dem Hintergrund tun, dass du bald sterben wirst. Dein Blick richtet sich auf das Sterben und von da aus ist alles bestimmt, was du tust. Du würdest die Leute treffen, die dir am wichtigsten sind. Du würdest alles vorbereiten für deinen Tod. Du würdest nochmal alles machen, was du unbedingt machen willst. Du würdest keine Zeit vertrödeln. Dein Blick richtet sich fest auf diesen einen Zeitpunkt und von da aus wird alles bestimmt, was du tust. Wenn du nächste Woche sterben würdest und das wüsstest, dann würdest du genauso leben. Und genauso wissen wir ja, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und dann wird alles, was wir uns hier so mühsam aufgebaut haben und worum wir uns so viel Sorgen gemacht haben und was uns so sehr in Beschlag genommen hat, das wird weg sein. Aber warum ist unser Blick so selten auf das gerichtet, was wir so fest glauben und so oft auf alles andere gerichtet? Ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir nicht wirklich erfasst haben, wie gut das ist, was uns in Zukunft erwartet. C.S. Lewis sagte einmal, wir sind oft wie ein unwissendes Kind, das im Slum lebt und dort im Matsch Schlammkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was sich hinter dem Angebot eines Urlaubs am Sandstrand verbirgt. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit der Herrlichkeit beschäftigen, mit der Schönheit, die uns erwartet. Je mehr diese Schönheit, diese zukünftige Gnade unser Herz erobert, desto mehr wird unser Blick auf diese Zukunft gelenkt. Und wir lernen dann im Hier und Jetzt eben schon für Gottes perfekte, heilige Welt zu leben. Die zukünftige Gnade sorgt für diesen Blickwechsel bei dir. Blickwechsel. Das war unser zweiter Punkt. Richtungswechsel war der erste. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die beiden hängen eng miteinander zusammen. Denn normalerweise ist man in die Richtung unterwegs, wo man auch hinschaut. Weißt du, deswegen ist es ja so gefährlich, wenn man beim Autofahren plötzlich irgendwas am Straßenrand sieht und da hinguckt. Viele Menschen sind dabei schon im Straßengraben gelandet. Wir sind normalerweise in die Richtung unterwegs, in die wir schauen. Und deswegen ist sowohl der Richtungs- als auch der Blickwechsel so wichtig. Es gibt noch einen dritten Wechsel hier in unserem Abschnitt. Neben dem Richtungswechsel und dem Blickwechsel sehen wir etwas Drittes, was die Gnade bewirkt. Und das ist der Herrschaftswechsel. Die Gnade schenkt einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Vers 14. Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. In Vers 13 hat Paulus über die zukünftige Gnade gesprochen. Hier in Vers 14 spricht er wieder von der Gnade, die wir bereits erfahren haben. Es ist die Gnade, die du erfahren hast, weil Jesus Christus sich für dich hingegeben hat. Also für dich gestorben ist. Nun gibt es viele Begriffe, die die Bibel verwendet, um das zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Spricht von Opfer, von Sühne und davon, dass Jesus den Kelch des Zorns für uns getrunken hat. Die Bibel bezeichnet das als Errettung. Hier in Vers 14 gebraucht die Bibel bewusst zwei andere Begriffe. Die zentralen Begriffe sind hier Erlösen und Eigentum. Ja, Jesus hat uns am Kreuz erlöst, damit wir sein Eigentum sind. Das Bild ist heute für uns ein bisschen schwierig. Wir sind so sehr gegen diesen Gedanken eingestellt, dass ein Mensch einem anderen gehört, dass ein Mensch Eigentum von einem anderen Menschen ist, dass wir das gar nicht mehr so richtig einordnen können. Aber damals, als das geschrieben wurde, war das für Menschen Alltag. Man geht davon aus, dass damals im Römischen Reich jeder dritte Mensch ein Sklave war. Und Sklaven waren eben Eigentum von jemand anders. Das heißt, als Mensch einem anderen zu gehören, war Alltag. Sklaven waren auf dem Sklavenmarkt von ihrem Herrn sozusagen erlöst worden, also für Geld gekauft worden und waren deswegen jetzt Eigentum ihres Herrn. So lief das. Und dieses Bild verwendet Paulus hier im geistlichen Sinn in Vers 14. Er sagt, du bist am Kreuz von Jesus erlöst worden, ja nicht mit Geld, sondern mit seinem Blut und jetzt bist du das Eigentum von Jesus. Warum ist das eine gute Nachricht? Das klingt doch erstmal wie eine schlechte Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, weil kein Mensch frei ist. Wir Menschen bilden uns ja heute ein, dass wir frei sind. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist ein Sklave. Wir Menschen gehören immer jemand anderem. Martin Luther hat es mal so gesagt, entweder du gehörst dem Teufel oder du gehörst Gott. Es ist nicht die Frage, ob du frei bist oder nicht. Es ist die Frage, wem gehörst du? Und die gute Nachricht ist, als Christ gehörst du nicht mehr dem Teufel, sondern du gehörst Jesus. Es hat ein Herrschaftswechsel in deinem Leben stattgefunden. Ja, nach dem Richtungswechsel und dem Blickwechsel auch noch ein Herrschaftswechsel. Vers 14 könnten wir so umschreiben, Jesus hat sich für dich hingegeben, um dich aus dem Königreich des Teufels zu erlösen, damit du jetzt in seinem Königreich sein Eigentum bist. Und was tut man dann, wenn man zu Jesus gehört? Paulus schreibt es am Ende von Vers 14, dann ist man eifrig, gute Werke zu tun. Ja, Paulus sagt, diese neue Identität, die hat wieder Auswirkungen auf dein Leben, ganz konkret. Die nimmt dich wieder in Zucht, um es mit den Worten von Vers 12 zu sagen. Als die kürzlich verstorbene Königin Elisabeth ein Kind war, war sie auch öfter bei anderen Kindern eingeladen, so auf einen Kindergeburtstag oder so. Und sie erinnert sich, dass ihre Mutter jedes Mal, wenn sie auf dem Weg zum Kindergeburtstag war, zu ihr gesagt hat: Kind, denk dran, Königskinder verhalten sich königlich. Und in deinem Fall bedeutet das, Jesuskinder verhalten sich Jesusgemäß. Rein was wir wissen, hat Elisabeth das meistens beherzigt. Es gibt auch die Geschichte von ihrem Enkel, Prinz Harry, der das weniger gut beherzigt hat. Ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt, aber ich finde es so eindrücklich. Er war vor einigen Jahren auf einer Feier eingeladen. Und das Motto dieser Feier war Afrika. Wenn die Feier unter dem Motto Afrika stattfindet, dann kann man sich vielleicht als Giraffe verkleiden oder als Großwildjäger, ich weiß nicht. Das war's alles. Aber er besorgte sich dafür eine alte Nazi-Uniform, so richtig mit Hakenkreuzbinde am Oberarm, und verkleidete sich als General Rommel. Das war der deutsche Oberbefehlshaber der Afrika-Truppen im Zweiten Weltkrieg. Aber ihr könnt euch vorstellen, was in den nächsten Tagen in den Zeitungen los war. Auf allen Titelseiten war Prinz Harry in seiner völlig unpassenden Uniform. Ja, und hätte das irgendwer anders gemacht? Es wäre vielleicht irgendwo in einer Lokalzeitung erschienen, aber hätte keinen gejuckt. Aber es war der Enkel der Königin. Kinder des Königs benehmen sich königlich. Und das gilt eben auch für uns im geistlichen Sinn. Du gehörst jetzt als Christ dem König des Universums. Wird das durch dein Reden und durch dein Verhalten deutlich oder nicht? Ja, wenn wir als Kinder des Königs gottlos leben, wenn wir den weltlichen Begierden folgen, wenn wir gesetzlos leben, wie Paulus es hier in Vers 14 schreibt, dann sind wir geistlich gesehen so wie Prinz Harry. Königskinder auf Abwägen. Deine neue Identität als Kind des Königs, sie prägt dein Verhalten. Wem du gehörst, soll dein Verhalten prägen. Die Gnade, die dir Jesus geschenkt hat, diese völlig unverdiente Gnade und die Gnade, die er dir in Zukunft schenken wird, die sorgt für drei Wechsel in deinem Leben. Ein Richtungswechsel, weg von der Sünde hin zu Jesus. Ein Blickwechsel, weg von den vergänglichen Dingen dieser Welt hin zu der herrlichen, perfekten Welt, die Jesus für uns vorbereitet. Und für einen Herrschaftswechsel, weg vom Machtbereich des Todes und des Teufels hin zum Machtbereich Jesu. Und dieser dreifache Wechsel, der passiert eben nicht einfach so. Ja, von dir aus hast du keine Kraft für diesen Wechsel. Du brauchst dafür die Gnade Gottes vor Augen. Und deswegen ist diese Gnade Gottes der Kraftstoff für dein Leben. Wir feiern ja heute Pfingsten. Den Tag, wo der Heilige Geist sichtbar auf die neutestamentliche Gemeinde kam. Ja, wenn man so will, könnte man bei Pfingsten an den Geburtstag der neutestamentlichen Gemeinde sprechen. Aber was ist da eigentlich genau passiert? Wir haben es eben gelesen. Jesus ist seit 10 Tagen wieder im Himmel. Und die Jünger sind zusammen im Tempel. Und die Stadt ist voller Menschen, voller Juden aus allen Gegenden des Mittelmeerraums. Es war das jüdische Pfingstfest. Und plötzlich werden die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. Sie haben Feuerzungen auf ihrem Kopf und sie sprechen so, dass die anderen Leute aus den vielen unterschiedlichen Ländern sie alle in ihrer eigenen Sprache reden hören. Und dann hält Petrus eine Predigt. Und die Predigt ist knallhart. Die Botschaft der Predigt ist: Ihr Juden, ihr habt Jesus gekreuzigt. Vor 7 Wochen habt ihr ihn ans Kreuz gebracht, ihr seid dran schuld. Aber wisst ihr was? Gott hat ihn auferweckt. Und jetzt regiert er im Himmel. Und so sollt ihr alle erkennen, dass Gott diesen Jesus, den ihr auf dem Gewissen habt, dass er den zum Herrn und zum König über alles gemacht hat. So eine Predigt im Epizentrum des Judentums zu predigen, es war lebensgefährlich. Mir überlegt, ob mir ein Vergleichspunkt einfällt. Wäre vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man heute auf einem Ärztekongress vor Tausenden von Abtreibungsärzten sich hinstellen würde und zu diesen Ärzten, die alle überzeugt davon sind, was sie tun, sagen würde: Abtreibung ist Mord. Ich weiß nicht, was mit so jemandem passieren würde. So riskant war das, was Petrus damals gemacht hat. Aber er lässt diese Bombe platzen. Und was passiert, ist absolut atemberaubend. Es passiert ein Wunder. Es heißt, da drang es diesen Menschen durchs Herz. Und die Leute rannten zu Petrus, nicht um ihn zu töten, was man durchaus erwarten müsste, sondern sie fragen ihn: Was sollen wir tun? Petrus erklärt ihnen dann Buße und Taufe. 3000 von ihnen lassen sich taufen. Aber was passiert dann im Leben dieser Leute? Diese Leute haben die Gnade Gottes erfahren. Und dann sehen wir diesen Richtungswechsel, Blickwechsel und Herrschaftswechsel, wie er sich in ihrem Leben zeigt. Direkt danach lesen wir, wie die nächsten Wochen im Leben dieser Menschen aussahen. Sie trafen sich, um das Wort Gottes zu hören. Sie feierten zusammen Abendmahl. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie beteten zusammen, sie teilten ihren Besitz miteinander, sie waren gastfreundlich, sie verhielten sich gegenüber allen Leuten so, dass sie einen guten Ruf in Jerusalem genossen. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir in Apostelgeschichte 2, in dem, was am Pfingsten und danach passierte, genau das anschaulich vor Augen gemalt, was wir hier in Titus 2 lesen. Die überwältigende Gnade Gottes ist diesen Menschen erschienen. Gott hat sich über diese Menschen erbarmt, die vor einigen Tagen noch ganz erbarmungslos seinen eigenen Sohn ans Kreuz gebracht haben. Diese Menschen begreifen die Gnade und die Gnade nimmt sie in Zucht. Diese Gnade zieht sie zu Gott. Und es ist dieselbe Gnade, die dich ungefähr 2000 Jahre später gerettet hat. Es war dieselbe Gnade damals, die dich heute zu Gott zieht. Dieselbe Gnade, die der Kraftstoff ist für dein Leben heute als Nachfolger Gottes. Und deswegen, setze dich dieser Gnade aus, so oft es geht. Setze dich dieser Gnade aus, die erschienen ist vor 2000 Jahren in Kleinheit und Schwachheit, um dich von dem Todesurteil über dein Leben freizusprechen. Und setze dich dieser Gnade aus, die eines Tages erscheinen wird, in Macht und in Stärke, um dich von allem Leid, von allen Sorgen und von aller verbliebenen Sünde völlig frei zu machen. Amen.